Die Acetylsalicylsäure hat einen langen historischen Hintergrund in der Salicylsäure, die seit Jahrtausenden verabreicht wurde, zunächst unwissend praktisch in allen alten Kulturen. Und erst im 19. Jahrhundert sind dann relativ konkrete Ansätze gewonnen worden. Und Ende des 19. Jahrhunderts ist sowohl die industrielle Produktion angelaufen, als auch die antirheumatische Wirkung. Und in entsprechenden Dosen, die damals verabreicht wurden, war die Salicylsäure absolut unverträglich, kann man sagen. Und der Herr Hoffmann bei der Firma Bayer hat eine Erfolgsstory für die Firma über mehr als ein Jahrhundert gelegt, weil er über viele Jahrzehnte ein Hauptfinanzier der Firma indirekt geworden ist auf Basis der Acetylsalicylsäure. Und Sie sehen hier den Herrn Hoffmann 1895, ein Jahr vor dieser Entdeckung. Und hier ein Zirkular, das vorschlägt, die Acetylsalicylsäure unter dem Namen Aspirin beim Kaiserlichen Patentamt anzumelden, in der Originalfassung. Nun, wenn man die Geschichte dann weiterverfolgt, dann hat es erstaunlicherweise über 50 Jahre gebraucht, bis man eine gewisse Assoziation zwischen den Blutungen und der Acetylsalicylsäure hergestellt hat und das dann endlich 1951 definitiv als ein kausaler Zusammenhang gesehen wurde und man dann begonnen hat, diese Blutungsneigung unter Anführungszeichen therapeutisch einzusetzen. Ob es gut war oder schlecht war, das weiß ich nicht, aber Gustav Born hat gleichzeitig am Beginn der 60er Jahre ein Aggregometer entwickelt, das es ermöglicht hat, in vitro die Thrombozytenfunktion zu testen. Und das hat sehr rasch zur simplifizierten Annahme geführt: Wenn man das da hineinwirft und das hemmt, dann hemmt es auch im Blut, dann hemmt es auch beim Menschen und da kriegt man keinen Infarkt und das ist sicher. Und daher ist das Aggregometer auch ein guter Test, um zu checken, ob dann in vivo im Gefäß was passieren kann, was natürlich so einfach nicht ist. Etwas später, grob ein Jahrzehnt später, wir waren damals in diese Entwicklung auch indirekt in vielen Bereichen entwickelt, war die Arbeitsgruppe bei der Wellcome Research und der John Wayne hat den Wirkmechanismus über die Prostaglandin-Synthese, Prostaglandin-I2-Synthese entwickelt. Damals war die Meinung, man muss mit der Dosis möglichst rasch hinunter, um möglichst wenig endotheliales BGI-2 zu hämmern und möglichst viel Thromboxan BGI-2 nicht zu hämmern und Thromboxan A2 zu hämmern, um die Balance zu bessern. Das kann auch nicht gestimmt haben retrospektiv, weil sonst müsste sich eine Dosisabhängigkeit bei den klinischen Wirkungen ergeben haben und die gibt es nicht. Und wenn Sie das Ganze so weiter fortführen, dann sehen Sie, dass Ende der 80er Jahre erstmals die Frage Responder aufgekommen ist und dann schlussendlich seit den 90er Jahren der Terminus Aspirinresistenz immer stärker in der Literatur auftaucht. Ein paar Zitate, die John Wayne nach seiner Nobelpreisüberreichung gesagt hat. Meistverkauftes Medikament, älteste Substanz und man weiß noch immer sehr wenig darüber. Es würde heute aufgrund der Nebenwirkungen, vor allem in der damals hohen Dosierung, überhaupt nicht mehr registriert werden. Dann seine Philosophie, des the lower the better. Und er hat damals einen sehr netten Satz geprägt zum Original Aspirin. Es reicht, just lick it once a day und man bekommt diese niedrige Dosis ab, die für die Interaktion auf der Gefäßwand ausreicht. Die klassischen Dosierungen in den verschiedenen Indikationsgebieten sind ganz extrem variierend und sehen eine wirklich nicht einmal hundertprozentige, aber massive antiphlogistische Dosis spielt sich im hohen Grammbereich ab. Als ich mein Doktorat abgeschlossen habe, damals hat man so mit 1 bis 1,5 Gramm Acetylsalicylsäure täglich sein Auslangen gefunden und in diese antithrombotische Wirkung wird heute wesentlich tiefer, wo genau angesetzt, das werden uns vielleicht die Vorträge dann zeigen. Basis des Wirkmechanismus der Acetylsalicylsäure ist es, dass diese Acetylsalicylsäure imstande ist, die Zyklooxygenase irreversibel zu blockieren und die Zellen, die das Enzym nicht nachsynthetisieren können, dazu gehören die Blättchen, sind dann lebenslang in ihrer Funktion, Zyklooxygenaseprodukte zu synthetisieren, gehemmt. Nachdem dass die Endothelzellen einen Zellkern haben und nachsynthetisieren können, hat man geglaubt, dass aus dieser Balance einen therapeutischen Nutzen ziehen zu können. Nun, das Ganze ist wesentlich komplizierter und die Acetylsalicylsäure macht natürlich nicht nur eine Hemmung der Aggregation, Klammer auf, in vitro, Klammer zu, sondern sie beeinflusst auch eine Reihe von Mechanismen in der plasmatischen Gerinnung, in der Thrombozytenfunktion, in der Fibrinolyse und im Prostaglandinsystem. Und ich darf vielleicht eine eigene Untersuchung, eine uralte, zeigen, die zeigt, wenn man über 3 Monate lang extrem niedrig Aspirin gibt, 1 Milligramm pro Tag, führt das zu einer messbaren Sensitisierung der Thrombozyten für Prostaglandine oder zu einer Steigerung der Rezeptoren an der Blättchenoberfläche. Also Sie sehen, aus der ursprünglichen 1,5-Gramm-Dosis, sogar in diesem niedrigen Bereich, lässt sich etwas nachweisen. Das ist das Prinzip der ursprünglichen Wirkung. Die Gefäßarachidonsäure und die Thrombozyten. Die Seiten sollten genau umgekehrt sein, das ist das Gefäß und dass der Thrombozyt, also das Gefäß produziert das I2 und das E1, der Thrombozyt, das Thromboxan und Equimolar, auch den Malondialdehyd und die beiden heben sich in ihrer Wirkung der Vasokonstriktion und der Blättchenaktivierung auf. Acetylsalicylsäure hat auch einen Einfluss auf die Oxidation der Lipoproteine und der Glykosylierung, allerdings nicht ganz geklärt, wie das wirklich in vivo aussieht. Ein ganz interessanter Versuch ist, wenn man 2 Versuchstiere miteinander koppelt und das Blut des einen Versuchstieres über das Gefäßsystem des anderen spült und umgekehrt. Und das eine Tier ist mit Acetylsalicylsäure vorbehandelt und das andere nicht. Das heißt, das eine Tier hat sozusagen das Gefäßsystem, das Aspirin gesehen und beim anderen Versuchstier hat das Blut, die Thrombozyten, das Aspirin gesehen. Und interessant ist, dass die Thrombogenität dann signifikant niedriger ist, wenn das Gefäß vorab exponiert war und nicht das Blut. Also schon ein Hinweis dafür, dass die Hemmung der Thrombozytenfunktion allein nicht das Entscheidende und Ausschlaggebende ist. Interessant ist ein Aspekt, den wir zum Beispiel in Kombination mit einem Calcium-Antagonisten ausprobiert haben, wobei wir die Blättchen in Kontakt mit der Oberfläche und auch radioaktiv gemessen untersucht haben. Und dann sieht man hier die Kontrolltiere. Und wenn man Acetylsalicylsäure gibt, dann ist man imstande, Teile der durch Calcium-Antagonisten, das ist nicht nur das Isradipin, induzierten positiven Wirkung, die über das Prostaglandinsystem funktioniert, aufzuheben. Das heißt, man kann auch Mechanismen negativ beeinflussen und man kann auch Teile der Wirkung von einem ACE-Hemmer unter anderem durch die Acetylsalicylsäure aufheben. Wenn man den LDL-Einstrom in die Gefäßwand anschaut, ein gleiches Prinzip. Sie haben hier die Kontrolle. Mit einem Calcium-Antagonisten wird der Einstrom vermindert. Und wenn Sie Acetylsalicylsäure dazugeben, dann wird dieser Mechanismus, der Prostaglandin-mediierte, wieder aufgehoben. Ein ganz interessanter Aspekt, der über viele unterschiedliche Gruppierungen präsentiert wurde, ist, was ist die Dosisabhängigkeit und auf welche Mechanismen hat das einen Einfluss? Und bei welcher Gruppe von Patienten? Sie sehen hier die Zahl der zirkulierenden Endothelzellen. Das ist etwas, was heute als Maß der Schädigung der Gefäßwand als eines der vielen Maßparameter angesehen wird. Und bei Nichtrauchern sehen Sie, dass bei verschiedenen Aspirindosen, wenn sie über einen Monat verabreicht werden, eigentlich kein Unterschied besteht. Wenn man die Raucher vergleicht, sieht man, dass das plötzlich anders ist und dass die Dosierungen in einem Bereich von 20 bis 100 Milligramm täglich sehr wohl eine Verminderung der Zahl der zirkulierenden Endothelzellen verursacht haben, nicht aber 1 Milligramm und nicht die höheren Dosierungen. Nebenbei erkennt man, dass die Zahl der zirkulierenden Endothelzellen bei den Rauchern um eine gute Zehnerpotenz höher ist, einfach als Schädigungspotenzial bei dieser Gruppe. Und ein ganz interessantes Experiment oder Untersuchung, die wir an Menschen gemacht haben, war die Thrombozytenaufnahme über Läsionen radioaktiv zu messen. Und dabei zeigt sich, dass zum Beispiel bei einer Dosierung von 20 Milligramm und 1000 Milligramm vergleichbar positive Effekte gefunden werden und bei einer Dosierung von 500 auf die Ablagerung, auf die Thrombogenität zum Beispiel nichts passiert. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen und Moncada hat einmal gesagt, gib mir den Test und ich sage dir, welche optimale Aspirindosis für den entsprechenden Test beim Menschen zu geben ist, unter Anführungszeichen, als Provokation. Und wenn man das auf die Thrombozytenüberlebenszeit rechnet, dann sehen Sie noch einmal hier, 20 und 50 Milligramm sind gut, dann wird der Effekt weniger und bei 1000 Milligramm, also einem Gramm pro Tag, war dieser Effekt wieder da. Wer sich mit der Resorption Galenik der Acetylsalicylsäure ein bisschen beschäftigt, und das Ganze ist methodisch sehr schwierig zu messen, der wird erkennen, dass der Acetylsalicylsäure-Peak und der Salicylat-Peak extrem unterschiedlich auftreten, zum Teil völlig voneinander getrennt sind wie hier und der erste etwa nach einer Stunde und der zweite etwa nach 3 Stunden. Und Sie sehen, dass manchmal der Salicylat-Peak kleiner ist und die Kinetik völlig anders und das natürlich auch einen Einfluss in vivo haben muss. Es gibt aber zum Beispiel keine umfassenden Untersuchungen, die zeigen, wie Inflammation, Zigarettenrauchen, Hyperlipidämie und viele andere Parameter hier einen Einfluss ausüben. Nun, Medikamente, Wirkung versus Klinik. Wenn Sie ein Antihypertensivum geben, dann hat der Patient nachher hoffentlich einen niedrigeren Blutdruck. Aber das heißt nicht, dass er nicht stirbt an einem Schlaganfall. Bei den Statinen ist schon die Frage gewesen, naja, da senkt man die Blutfette, aber das ist wahrscheinlich irrelevant für die Lebenserwartung des Patienten oder für die Ereignisse. Bei der Acetylsalicylsäure nimmt man aber sozusagen an, automatisch, er nimmt Aspirin, daher muss es wirken, nimmt er das nicht oder wirkt es nicht, dann ist es ein Versager, eine Resistenz. Das Gleiche, das soll nicht der Gegenstand des heutigen Abends sein, wurde natürlich mittlerweile auch für den unmittelbaren Konkurrenten von Acetylsalicylsäure entwickelt. Es gibt eine Reihe von Literatur, die sehr unterschiedlich die Definition sehen. Ist es eine Resistenz oder ist es ein Versager? Die Relevanz einer Störung, die sehr hoch bemessen ist in einem sehr breiten Range, ist dadurch bedingt, dass diese sogenannte Aspirinresistenz bis heute überhaupt nicht exakt definiert wird, eine Reihe von Tests gibt, die Methoden sehr unterschiedlich sind und offensichtlich eine Reihe von Einflussfaktoren eine Rolle spielen können auf diese Reaktion der Thrombozyten in vitro. Und die Frage ist dann, wenn ich in vitro eine solche Antwort sehe, Herr Kürlek, hoffe ich, wird darauf eingehen, was hat das für eine therapeutische Konsequenz? Wechsle ich das Medikament, bleibe ich dabei, mache ich eine Kombinationstherapie? Und Sie sehen hier eine Studie, die Ende 2008 fertig werden soll, die diese Frage endgültig beantworten soll. Die Ursachen für Acetylsalicylsäure, potenziell die diskutiert werden, sind mannigfaltig. Tatsache ist, dass akute entzündliche Veränderungen, akute Ereignisse, hohes CRP, Lipoprotein klein a und eine Reihe von anderen Dingen dazu führen können, dass aber die Studien auf diese entsprechenden Risikofaktoren nicht randomisiert wurden, sodass die Interpretation sehr schwierig ist. Die USA sind uns immer schon voraus, was die kommerzielle Auswertung dieser Dinge betrifft. Als ich 2002 beim American Heart Meeting war, habe ich dort bei der Ausstellung einen Test gesehen, das sehen Sie, das Original-Emblem Aspirin Works. Ich habe gedacht, interessant, nie gehört, was kann das sein? Und habe mich interessiert dafür. Und es hat sich herausgestellt, dass es nichts anderes ist als ein Thromboxan-Nachweis im Harn. Einfach ein Thromboxan-Essay. Nun, der Test ist seit 2006 zugelassen, aber er ist das Thromboxan, da hat der Herr Kürle ja sehr gute Arbeiten geliefert, wieder mit einer speziellen Methodik, ist ein bisschen ein problematischer Parameter, weil nicht nur die Thrombozyten das Thromboxan produzieren, sondern auch Monozyten, Makrophagen. Und diese im Gegensatz von den Blättchen sehr wohl imstande sind, nach Aspirin-Applikation nachzusynthetisieren. Und man mittlerweile weiß, dass die Makrophagen in der atherosklerotischen Läsion signifikant zur Produktion von Thromboxan beitragen. Also man misst, wenn man im Harn, im Blut misst, nicht nur den Thrombozyten, sondern auch das, was über die Monozyten, Makrophagen und über die atherosklerotischen Läsionen läuft. Und diese zu hemmen, das ist nur durch extrem hohe Dosierungen weit über den klassischen verwendeten zu sehen. Hier sehen Sie eine sehr einfache Untersuchung des Thromboxans im Serum zur Dosisabhängigkeit und Sie sehen, dass selbst 1 Milligramm am Tag regelmäßig verabreicht eine nicht unbeträchtliche Senkung bewirken kann und die Hypothese, die in den 70er Jahren aufgetaucht ist, dass etwa 20 bis 30 Milligramm pro Tag ausreichend sein müssten, weil Sie hier eine weitgehend optimale, nämlich über 95%ige Hemmung des Thromboxans im Serum erreichen können. Das Gleiche lässt sich mit dem Harn zeigen, wenn Sie den 2,3-Dinor-Metaboliten von Thromboxan im Harn nach einmaliger Applikation nachweisen, dann sehen Sie, dass hier eine Verminderung eintritt. Wenn man das regelmäßig verabreicht, also täglich verabreicht, dann kommt man auf einen sehr niedrigen Wert, aber auch sehr hohe Dosierungen von Acetylsalicylsäure sind nicht imstande, die Thromboxanbildung völlig zu blockieren. Einerseits, weil neue Blättchen gebildet werden und andererseits, weil es auch andere Ursprungsgebiete des Thromboxans gibt. Und wenn man dann andere Parameter nimmt, wie zum Beispiel das Serum-Thromboxan, also nicht den Harnmetaboliten, dann sieht man sowohl in der Kurzzeit, innerhalb der ersten 24 Stunden, als auch über einen Zeitraum von mehr als 10 Tagen vergleichbare Verhältnisse. Sie sehen, die Acetylsalicylsäure ist eine unglaublich alte Substanz und es gibt mehr Fragen als Antworten, die heute offen sind und vielleicht können wir darüber ein bisschen diskutieren. Die Streiterei über die Dosierung wurde sogar offiziell einmal als Aspirin-War bezeichnet. Die Klinik ist sehr offen. Die Problematik des Nutzens, Dosierung Galenik, versus dem Risiko in den entsprechenden Dosierungen, Blutungen, darauf wird Kollege Ferlitsch eingehen. Es ergibt sich dann auch die Frage der Indikation, also nicht nur Sekundärprävention, sondern auch eventuell Primärprävention bei Vorhandensein welcher zusätzlicher Risikofaktoren. Und schlussendlich, was ist eigentlich der wirkliche Wirkmechanismus von Acetylsalicylsäure, weil die Thrombozytenwirkung allein es nicht sein kann. Danke.